Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, die zusehends bestürzt, ja entsetzt auf diese kriegsbesoffene EU blicken. Das Friedensprojekt EU auf dem Kriegspfad. Wir leben in Zeiten des Wahnsinns. Ich komme gleich darauf zurück. Doch jetzt begrüße ich Sie erst einmal hier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte Zuversicht zu dieser internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch und trotz allem gut gelaunt, denn mit schlechter Laune wäre dieses internationale, wahnsinnige Geschehen, da dieses ganze Getöse und Getümmel gar nicht auszuhalten am Freitag, dem 7. März 2025. Ich beginne mit einem Live-Read, mit einer gesprochenen Werbeanzeige. Die Sachwertstrategie von Real Unit hält, was sie verspricht. Zum Schutz ihrer Ersparnisse und zur Erhaltung der Kaufkraft fokussiert die Real Unit Schweiz AG auf eine Anlagestrategie mit Sachwerten. Auch im vergangenen Jahr hat diese Strategie gehalten, was sie angekündigt hat, denn die Investmentgesellschaft hat soeben das Geschäftsjahr mit einem Rekordergebnis abgeschlossen. Der Nettoerfolg von 4,3 Millionen Schweizer Franken entspricht einer Anlagerendite von 11,9%. Maßgeblich für den Erfolg waren Wertsteigerungen der physischen Edelmetalle, Gewinne mit digitalen Währungen und Erträge aus den Aktienbeteiligungen von Firmen mit krisenresistenten Geschäftsmodellen. Erfreulich verliefen auch die Expansionsaktivitäten, die es Anlegerinnen und Anlegern nun auch in Deutschland ermöglichen, von dieser langjährig bewährten Strategie zu profitieren. Als Besonderheit werden sie mit der Vermögensanlage gleichzeitig Miteigentümer der Real Unit Schweiz AG, und zwar ohne Mindesteinlage. Auf www.realunit.de finden Sie alle Informationen, wie Sie Ihre Ersparnisse in turbulenten Zeiten bestmöglich schützen können. Ich wiederhole: www.realunit.de. Ich zeige Ihnen das hier noch in der schriftlichen Form, dass Sie es lesen können: www.realunit.de. realunit.de. Ende des Live-Reads, Ende der gesprochenen Werbeanzeige. Elon Musk hat es auf den Punkt gebracht. Europäische Staats- und Regierungschefs wollen ewigen Krieg in der Ukraine. Das ist komplett verrückt, meine Damen und Herren. So etwas hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten. Ich habe gedacht, wir müssten es jetzt ja allmählich gemerkt haben. Die Politiker da oben, zum Teil auch in der Schweiz, aber vor allem in Brüssel, in diesen geschlossenen Abteilungen da, in diesem Pharaonengrab, diese wandelnden Mumien, sie müssten es doch endlich begriffen und kapiert haben. Nach diesem ganzen Klimawahn, den wir gesehen haben, in religiöser Anbetung fast schon einer Greta Thunberg, von der übrigens gar niemand mehr redet, dann dieses Flüchtlingschaos, dieses Asylchaos, wir schaffen das, die drei Worte, die den deutschen Größenwahn einer Kanzlerin damals aufs Anschaulichste markiert haben. Es ging dann weiter mit der Corona-Diktatpolitik, mit diesen Lockdowns, mit diesen Übertreibungen, auch dort Widerspruch verboten. Und zuletzt, als man glaubte, aus dem Corona-Kerker schon ausgebrochen zu sein, kam der Einmarsch der Russen, dieser emotionale Schock, und dann ist gewissermaßen die Politik der letzten Jahre noch einmal ins Abstruseste hochexplodiert, mit all diesen negativen, mit all diesen fürchterlichen, auch antidemokratischen Erscheinungen, die wir gesehen haben. Vor allem die Meinungsäußerungsfreiheit war nicht mehr gegeben. Und das ist das ganz große Problem, meine Damen und Herren, das ist das entscheidende Problem in der heutigen Zeit in Deutschland, in der Europäischen Union zum Teil, aber etwas abgemildert auch in der Schweiz. Wir diskutieren nicht mehr, wir streiten nicht mehr, wir haben keine Streitkultur, es finden überhaupt keine Debatten statt. Man hat nicht debattiert über die Klimapolitik, man hat nicht debattiert über das Für und Dawider, über Kosten und Nutzen der Migrationspolitik, genauso bei Corona, Auch da Kosten- und Nutzenüberlegungen waren verboten und gänzlich ausgeknipst war der rationale Diskurs bei der Frage des Ukraine-Kriegs. Man hat überhaupt nicht mehr sich die Frage gestellt, was denn eigentlich die Kriegsursachen sind. Von Anfang an, Widerspruch verboten, gab es nur eine Theorie, der Krieg ist die alleinige, exklusive Schuld dieses verrückten Diktators im Kreml, dieses neuen Hitler, der im Begriff ist, die ganze Welt zu verschlingen, Europa zu erobern, die EU kaputt zu machen und so weiter. Ein Eroberungskrieg, ein imperialistischer Feldzug des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Diese Theorie durfte nicht angezweifelt werden, obwohl es ja sachliche Gründe gibt und gab, es ganz anders zu sehen. Dass eben es namhafteste Stimmen, auch amerikanische Diplomaten gibt und gab, Manner in der Europäischen Union, Politiker, ganz wenige Publizisten, ich würde mich dazu zählen, die gesagt haben, nein, nicht der imperialistische Eroberungsdrang ist hier der wesentliche Faktor, sondern die arrogante, überhebliche und alle Sicherheitsbedenken der russischen Seite beiseite wischenden Expansionspolitik der NATO, die Osterweiterung des Militärbündnisses der Amerikaner. Die Russen warnen seit Jahren, ja fast schon Jahrzehnten, aber man hat das einfach in den Wind geschlagen, man wollte es nicht hören in diesem Hybris-Anflug, in dieser größenwahnsinnigen Anwandlung, die man eben nach dem Sieg im Kalten Krieg hatte. Typisch, man ist einfach übermütig geworden im Westen, alles lief gut, die Wirtschaft lief gut, politisch hatte man den Widersacher Sowjetunion in die Knie gezwungen und dann ist es ihnen in den Kopf gestiegen und sie haben gar nicht realisieren wollen, was hier passiert und man hat dann am Schluss sich in eine Konfrontation mit der russischen Regierung hinein manövriert. Und wenn sie den Krieg auf diese Art und Weise analysieren, da kommen sie ja zu ganz anderen Schlüssen, wie man diesen Krieg beenden kann. Und man muss ihn beenden. Wir haben in dieser Sendung von Anfang an gesagt, man muss verhandeln, weil militärisch ist dieser Krieg nicht zu gewinnen. Die Amerikaner haben es jetzt gemerkt, der amerikanische Präsident, der teilt auch die Analyse, die ich Ihnen hier vorgelegt habe. Und wir haben gerade gestern auf Fox News gehört, also an der Fernsehstation von Fox, ein Interview mit dem amerikanischen Außenminister Marco Rubio. Und der hat das ausgesprochen, was endlich mal ausgesprochen werden musste, dass das ein Stellvertreterkrieg sei zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland. Ein Stellvertreterkrieg und eben auch, so krass hat das nicht ausgedrückt, mitverursacht, mit heraufbeschworen durch die unvorsichtige, ja, durch die fahrlässige, verantwortungslose NATO Ostexpansion. Ja, man muss doch Rücksicht nehmen auf die Sicherheitsinteressen anderer Länder. Stellen Sie sich vor, was jetzt los wäre. Ich meine, die Amerikaner würden das nie akzeptieren, wir haben es hier schon oft gesagt. Was wäre los, wenn jetzt der bedrängte kanadische Premierminister Justin Trudeau, dem ja Trump mit Zöllen, mal mit Zöllen, dann wieder nicht, mit markigen Sprüchen zu Leibe rückt, wenn dieser Justin Trudeau jetzt einfach sagen würde, ja gut, jetzt reicht's. Jetzt mache ich mal mit den Chinesen einen Deal, jetzt strecke ich da etwas meine Fühler nach Peking aus und sage dem Xi Jinping, du Xi Jinping, wir haben da ein bisschen Probleme mit unserem südlichen Nachbarn, den Vereinigten Staaten von Amerika, wollen wir nicht etwas unsere Handelsbeziehungen intensivieren? Und ich denke, es gibt auch wunderbare Möglichkeiten in unseren Meeresregionen da, dass die chinesische Flotte ab und zu mal mit einem Schiff aufkreuzen könnte und wir haben ja viel Land in Kanada, vielleicht wäre das auch mal etwas für eine Militärausbildungsbasis, für eine Station. Ja, was glauben Sie, was dann in den Vereinigten Staaten von Amerika los wäre? Oder wenn die mexikanische Präsidentin, der ja Trump auch zu Leibe rückt, wenn die plötzlich einmal die Fühler nach Russland oder eben auch nach China ausstrecken würde, dann würden natürlich die Amerikaner dies auch nicht zulassen. Sie haben sie auch nicht zugelassen 1962 bei der Kuba-Krise. Zuerst hatten die Amerikaner Atomraketen in der Türkei stationiert, an der Südflanke Russlands. Als Gegenmaßnahme haben die Sowjets dann Atomraketen auf Kuba stationieren wollen und der Präsident Kennedy, der nachher zum Friedenspräsidenten wurde, allerdings dann auch nach seinem Tod der Vietnamkrieg lanciert wurde von seinen Leuten. Dieser Präsident Kennedy hat gesagt, das gäbe den Dritten Weltkrieg. Also hören wir doch einfach mal auf mit dieser unrealistischen Heuchelei, mit diesem Gutmenschentum. Das ist der Realismus. Die Amerikaner haben es gemerkt, Trump hat umgeschwenkt auf Frieden. Zelensky wollte Trump so behandeln, wie er die Europäer behandelt, wie er die Europäische Union behandelt, nämlich von oben nach unten. Trump hat sich das nicht bieten lassen. Dann gab es eine kurze Trotzphase und jetzt ist Zelensky eingelenkt. Das ist ja auch ein Aberwitz. Zelensky möchte lieber von Trump zusammengefaltet werden, als von der Europäischen Union unterstützt. Denn diesen Solidaritätsbekundungen aus London damals bei diesem NATO- und EU-Gipfel am letzten Sonntag hat ja der Zelensky im Grunde eine Absage erteilt und da fast schon kapituliert gegenüber den USA. Also die Zeichen, die internationalen Zeichen stehen da ganz klar auf Entspannung. Es gibt den Willen bei den Großmächten, bei den Amerikanern, bei den Russen, diesen Krieg zu beenden. Und Präsident Zelensky hat, wobei ich ihm nicht ganz traue, hier zumindest zu erkennen gegeben, dass er bereit sein könnte, auf die Linie von Trump einzuschwenken. Das hat er gesagt, aber das ist noch nicht in Stein gegossen, das ist noch nicht erdbebensicher festgelegt, das bleibt abzuwarten. Aber wir haben internationale Entspannungstendenzen. Die Chinesen möchten auch, dass dieses Sterben aufhört, dass der Krieg aufhört. Die Russen wollen das beenden. Die Russen wollen die eigentliche Kriegsursache, dieses NATO-Vorbrechen, das wollen sie stoppen. Sie wollen eine neutrale Ukraine. Zelensky wäre bereit gewesen, diese Neutralität zuzubilligen, bereits 2022. Aber damals haben ihn die Amerikaner unter Joe Biden gehindert und der britische Ex-Premier Boris Johnson ist eigens nach Kiew gereist, um diesen Friedensprozess aus dem Gleis zu werfen. Warum? Ja, aus Arroganz und Überheblichkeit, weil man glaubte, die Russen liegen am Boden, weil man glaubte, man könne die Russen besiegen, man könne sie zerschlagen, mit der gleichen größenwahnsinnigen Überheblichkeit, mit der damals die deutsche Wehrmacht unter dem verrückten Diktator, unter dem Schwerverbrecher Hitler in die Sowjetunion einmarschiert ist, im Glauben, man könne da diesen Trümmerhaufen, dieses morsche Riesenreich mit einem Vorstoß zum Einstürzen bringen, zusammenschlagen. Genau mit dem gleichen Übermut hat man damals die Situation besprochen in der Europäischen Union, in Amerika, und so hat man die Ukrainer daran gehindert, das zu tun, was sie eigentlich nach meiner Beurteilung sogar bereit gewesen wären zu tun, nämlich einen Frieden anzubahnen. Wir hätten viel weniger Tote, es gäbe auch weniger Gebietsverluste, aber nein, man musste es anders machen, man musste diese Arroganz ausleben und selbst Professoren, angebliche Spezialisten in der Schweiz, ein Professor Schmid an der Hochschule St. Gallen etwa, hat gesagt, ja nein, Putin ist mit dem Rücken zur Wand, er wird 2024 gar nicht mehr im Amt sein. Das Gegenteil ist richtig. Wir sehen jetzt auch, und das sagen sogar ukrainische Generäle, dass die Russen keinerlei Probleme haben, Rekruten zu finden für diesen Krieg. Sie können ihre Rekrutierungszahlen steigern. Natürlich auch, weil der russische Staat viel Geld aufwirft, um diesen Kriegsteilnehmern dann entsprechend auch die Anreize zu schaffen. Aber Tatsache ist, die Ukrainer finden kaum mehr neue Soldaten und die Russen finden neue Soldaten. Und das ist der entscheidende Punkt. Die Zeichen stehen auf Entspannung. Dieser Krieg ist militärisch nicht zu gewinnen. Und das ist die Situation. Und jetzt sind wir mit der komplett verrückten, aus den Fugen geratenen Wirklichkeit konfrontiert, dass sich die Europäische Union, dass sich Brüssel, dass sich Deutschland schlicht und einfach weigert, diese Tatsache anzuerkennen. Sie sind auf dem Kriegspfad. Sie haben jetzt beschlossen, gewaltig aufzurüsten mit Geld, das sie gar nicht haben. Also diese Schuldenlawine, die da der deutsche Möchtegern-Kanzler Friedrich Merz bereits in Gang gesetzt hat. Wir haben bereits darüber gesprochen. Ich meine, da regt sich zumindest etwas lauwarme Kritik in Deutschland, aber noch viel zu wenig. Also diese Schuldenorgie, die geht jetzt weiter mit dem Militär. Man gibt Geld aus, das man gar nicht hat. Man will da einfach aufrüsten mit gigantischen Projekten. Ich meine, das ist ja eine Fieberkurve der Politik. Vor kurzem wollte man noch Hunderte von Milliarden für den Klimaschutz aufwerfen. Jetzt sollen Hunderte von Milliarden hier für die militärische Aufrüstung aufgeworfen werden. Und so sehr ich, und ich möchte hier differenziert argumentieren, so sehr ich es ja grundsätzlich begrüße, dass man die jahrzehntelang vernachlässigte Verteidigung hier wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand bringt. Ich meine, die Europäische Union hat gewissermaßen von einem Gratis-Lunch, von einem Gratis-Mittagessen profitiert. Man hat einfach die Verteidigungsausgaben an die Amerikaner delegiert. Trump hat recht, wenn er sagt, ihr müsst mehr bezahlen. Und man hat stattdessen die Sozialstaaten einfach hochgefahren. Mit dem Resultat, dass die Linken natürlich immer stärker geworden sind in der Politik. Das ist sozusagen die Begleitbrigade Brigade dieser sozialstaatlichen Aufrüstung, die Abrüstung, die militärische, gewissermaßen abgelöst hat, beziehungsweise noch übertrumpft hat. Jetzt müsste man anstatt Schulden zu machen, die Sozialstaaten runterfahren, das machen sie aber nicht, sie machen noch mehr Schulden und das heißt, dass die Europäische Union in gewaltige Schieflage, in Schwierigkeiten kommen wird. Deutschland wird in Schwierigkeiten kommen, Deutschland wird zum Hochschuldenland. Das ist eine komplett unsolide Politik, das wird auch für unsere Wirtschaft sehr, sehr schwierig werden, wenn auch kurzfristig, wir haben es ja in den 30er Jahren gesehen, nicht zuletzt in Deutschland, eine solche Schuldenpolitik, dass man Autobahnen baut und Panzer, das hat natürlich einen Konjunktureffekt, allerdings nur einen sehr kurzfristigen und mit dieser Augenwischerei versucht man jetzt, die Wähler einzuseifen. Was mich aber fast noch mehr bestürzt, ist das falsche Motiv, das dieser Aufrüstung zugrunde liegt. Das ist eben die falsche Analyse der russischen Situation, des Kriegs in der Ukraine, die Weigerung, diese Kriegsfrage ja überhaupt nur zu diskutieren. Ich meine, es kann ja sein, dass ich falsch liege, dass ich Putin und Russland komplett unterschätze und dass er tatsächlich Europa erobern möchte. Gut, wenn wir das verhindern wollen, dann müssen wir aufrüsten. So gesehen ist das richtig. Und man kann auch hier einem großen Reich, einem Land nicht vertrauen. Möglich, dass ich mich da irre. Aber ich wäre einfach überzeugter über diese Strategie, die man jetzt eingeschlagen hat, wenn es denn eine ernsthafte Diskussion über die Kriegsursachen gegeben hätte. Aber die hat es eben gar nicht gegeben, sondern man hat diese Theorie da, diese Putin-Dämonologie, die hat man zum religiösen, zum fast religiösen Dogma erklärt, eben Widerspruch verboten. Und dann merken sie, dass etwas nicht mehr stimmt. Und das ist das falsche Motiv. Das ist das tieferliegende Unbehagen, dass eben diese Aufrüstungsorgie jetzt aufgrund einer falschen geopolitischen Analyse zustande kommt. Und diese Aufrüstungsorgie, die richtet sich ja nicht nur gegen Russland, sie richtet sich auch gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Und heute Morgen, meine Damen und Herren, hat doch eine NZZ, eine neue Zürcher Zeitung, tatsächlich geschrieben, dass die europäischen Staaten mit dieser ganzen Militäraufrüstung vorerst auf eine Konfrontation mit Washington verzichten sollten. Also ich meine, man zieht offenbar bereits schon in Erwägung bei gewissen Redaktionen, bei Zeitungen, selbst in der Schweiz, die auch in Deutschland ihre Angebote da präsentieren. Man redet von einer Konfrontation, aber vorerst solle man darauf verzichten. Sind wir komplett verrückt geworden? Hat man aus der Geschichte überhaupt nichts gelernt? Wollen wir jetzt wieder in einen Zweifrontenkrieg einsteigen in dieser Europäischen Union? Meine Damen und Herren, man muss das in dieser Drastik hier zur Kenntlichkeit entstellen, weil sie in den deutschen Zeitungen überhaupt nichts darüber lesen können. Eben auch nicht darüber, dass Russlands Militär immer stärker wird. Das sind auch lächerliche, gar nicht erfolgversprechende Maßnahmen. Das ist nur Ausdruck der Tatsache, dass wir eine gewaltige Führungskrise haben in der Europäischen Union. Die Leute haben ihre Nerven nicht im Griff, sie haben keine Impulskontrolle und das sehen Sie ja jetzt ganz krass an diesem Kanzlerfavoriten der CDU in Deutschland. Ich meine, so etwas hat es doch noch gar nie gegeben, dass man 950 Milliarden Euro Schulden macht. Man benennt sie dann in Sondervermögen um, zumindest Teile davon, um die Leute in die Irre zu führen. Da fängt der Betrug ja schon an. Die Wählerveralberung, um ein etwas drastischeres Wort hier zu vermeiden, da wird man hinters Licht geführt. Und dieses Schuldenhimalaya, das wird angeschoben 8 Tage nach den Wahlen, ohne dass dieser Kanzler oder die jetzt ihm zur Seite stehende sozialdemokratische Partei auch nur einen Pieps gemacht hätten. Also dieser gewaltige strategische Schwerpunkt, der jetzt einfach so mir nichts, dir nichts, überfallmäßig aus dem Hut gezaubert wird, das hat im Wahlkampf überhaupt keine Rolle gespielt. Und das zeigt Ihnen die krasse Unernsthaftigkeit und eben auch die Fiebrigkeit, die Unbeständigkeit dieses Politikers, der ja auch im Wahlkampf immer wieder diese Schwenks gemacht hat, der einmal gesagt hat, mit der AfD niemals, absolute Abgrenzung, dann hat er eine Abstimmung gemacht mit ihr und gewissermaßen sein eigenes Versprechen gebrochen, ist dann wieder umgeschwenkt, hat gesagt, wir werden aber trotzdem die Landesgrenzen schließen in der Flüchtlingspolitik und jetzt sagt Merz bereits wieder, wir brauchen europäische Lösungen. Also auf diesen Politiker, das ist meine Einschätzung, ist überhaupt keinen Verlass. Sie haben null Garantie, null Gewähr, dass der das macht, was er irgendwann einmal gesagt hat. Also Trump ist sozusagen das Gegenteil. Merz ist der Anti-Trump, und zwar im schlechten Sinne. Trump macht, was er gesagt hat, und Merz macht das Gegenteil von dem, was er gesagt hat. Aber auch das nicht verlässlich. Man kann sich nicht einmal auf das bei ihm wirklich abstützen. Also das sind ganz, ganz erhebliche Defizite, die sich hier offenbaren. Und sogar die New York Times hat jetzt geschrieben, Friedrich Merz, der falsche Kanzler für Deutschland. Sie haben argumentiert, dass Friedrich Merz nicht der richtige Kanzler sei. Sein politischer Stil und seine Entscheidungen hätten das Land gespalten, CDU geschwächt. Besonders seine Annäherung an die AfD und seine umstrittene Rhetorik zur Migration hätten die politische Stabilität gefährdet. Merz sei wegen seiner Zusammenarbeit mit Rechtspopulisten ein unzuverlässiger Führer, und er habe danach seine harte Linie nach der Wahl wieder abgeschwächt. Zudem würde seine wirtschaftspolitische Agenda, die auf Steuersenkungen und Schuldenaufnahme setzt, langfristig Deutschlands finanzielle Stabilität gefährden. Die New York Times liegt richtig, aber aus den falschen Gründen und mit den falschen Argumenten. Nein, nicht die Abgrenzung zur konservativen AfD ist das große Problem, ist sozusagen das wünschbare politische Ding davon von Merz. Also nicht die Tatsache, dass er mit der AfD zusammengespannt hat, ist das Problem, sondern die Tatsache, dass er eben diese Brandmauer errichtet hat und damit den Deutschen den Wählerwillen im Grunde verweigert, nämlich eine Politikveränderung von Mitte links nach Mitte rechts vorzunehmen. Das ist das eigentliche Problem, was die New York Times hier nicht erkannt hat. Und ich bringe noch einmal das Zitat von Elon Musk: Europäische Staats- und Regierungschefs wollen ewigen Krieg in der Ukraine. Er hat recht. Dann ist mir aufgefallen heute Morgen noch in den Zeitungen ganz kurz: Behördendemontage in den USA. Darf man beten, dass Trump tot umfällt? Diese Schlagzeile, dieses Zitat ist ganz weit oben in den deutschen Zeitungen. Warum? Ja, weil eben die deutschen Zeitungen gegen Trump sind. Unglaublich. Trump ist für den Frieden, aber eben auch die Deutschen und vor allem auch die deutschen Medien sind da auf dem Kriegspfad. Sie wollen sich das Feindbild Putin, sie wollen sich diese Droge nicht wegnehmen lassen. Und das ist auch das ganz Gefährliche hier, dass das Feindbild Putin, diese Putin-Verteufelung, die ist wirklich zu einem Religionsersatz geworden, zu einem Denkersatz, zu einem Programmersatz und natürlich auch zu einer Ausrede, zu einer wohlfeilen Ausrede, zu einem Alibi, dass man eben ablenken kann oder ablenken will vom eigenen politischen Versagen. Das ist hier das Thema. Man weigert sich, überhaupt nur in Betracht zu ziehen, dass es eine sachliche Einigung geben könnte, eine Verständigung, einen Friedensschluss. Das ist hier der Punkt. Eine Verweigerung der Sachlichkeit, ein sich hineinsteigern in eine Politik, wie wir das eben auch schon in den anderen Feldern, die ich angesprochen habe, am Anfang gesehen haben. Wir müssen das Wettrüsten mit Russland gewinnen. Das sind die Sprüche, die wir jetzt hören da aus Brüssel. Vereinigte Staaten ohne Amerika, also Europa mobilisiert jetzt gegen die USA und allen voran die Deutschen, die doch eigentlich die transatlantischen Freunde sein müssen. Wäre ich jetzt Verleger in Deutschland, wäre ich Verleger in einem dieser etablierten, auch bürgerlichen Verlagshäuser, dann würde ich natürlich ganz klar jetzt die transatlantische Freundschaft, die würde ich jetzt pflegen. Jetzt muss man doch mit den Amerikanern zusammenspannen, um wieder den Frieden zurückzubringen. Ja, was denn sonst? Die EU deklariert sich doch, nennt sich doch ein Friedensprojekt. Da kann man doch nicht diese Kriegspolitik voranführen. Ein Friedensprojekt auf dem Kriegspfad steht neben den Schuhen, steht neben der Wirklichkeit, ist sich selber abhanden gekommen. Unglaublich. Seibert kritisiert Israels Stopp der Gaza-Hilfslieferungen. Ja, die deutsche Politik wird jetzt auch immer wieder vorlauter. Sie fangen sich da an, überall einzumischen und auch da Öl ins Feuer gießen. Das ist die Situation, die wir jetzt haben. Auf der Suche nach 13.435 Stimmen, das ist noch eine interessante Facette, das Bündnis Sarah Wagenknecht, das sind ja ganz mikroskopische Zahlen, die da gefehlt haben zum Einzug in den Bundestag. Und jetzt gibt es also namhafte, auch juristische Stimmen, die sagen, könnte sein, dass bei diesem Mikrobereich der Abweichung, dass man das noch einmal auszählen müsste, weil es sehr gut möglich ist, dass hier eine Art Irrtum vorliegen könnte. Stellen Sie sich mal vor, wenn jetzt das Bündnis Sarah Wagenknecht noch in den Bundestag hineinrutschte, dann hätte das zur Folge, dass Friedrich Merz dann nicht nur mit der SPD, sondern auch noch mit den Grünen koalieren müssten. Dann hätten sie die Ampel 2.0. Doch das, was er jetzt macht, Merz, ist ja im Grunde schon viel extremer, als was die Ampel angerichtet hat. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Also Sie haben eigentlich die Ampel abgewählt und Sie bekommen noch mehr Ampel, politisch gesprochen. Das ist ja absolut absurd. Und der Hubertus Heil, immer wieder etwas aus dem Verdeckten operierende Sozialpapst der SPD, der kommt jetzt schon mit Rentensteigerungen von 3,7%. Das heißt, Deutschlands Finanzpolitik wird immer unsolider. Dann der noch Kanzler Scholz räumt auch alle Positionen auf dem Kriegsgipfel der Europäer, auf Europas Kriegsgipfel, der da gestern stattgefunden hat, legt er radikale Kehrtwende hin und fordert jetzt auch eine rückhaltlose Aufrüstung. Und im deutschen Fernsehen macht da der frühere Außenminister Kuleba Stimmung, heizt er diese Kriegsbesoffenheit noch an und er sagt, es wird genozidale Massaker geben, er wird uns auslöschen. Das sagt der ehemalige ukrainische Außenminister Kuleba im deutschen Fernsehen. Das sind unverantwortliche Aussagen, die man hier einfach unwidersprochen zur allgemeinen Aufpeitschung der Emotionen bringt. Das ist schon fürchterlich, die Rolle, die da auch die öffentlich-rechtlichen Medien spielen. Das ist die Situation, meine Damen und Herren. Ich kann hier nur sagen, wappnen Sie sich gegen diese Orgien der Gefühle, gegen diese Orgien des Hasses, die jetzt auch geschürt werden, und gegen diese Kriegsbesoffenheit, die da um sich greift, eine skurrile Kriegsbesoffenheit, von der ich, und das ist vielleicht so etwas wie ein kleiner Lichtblick, von der ich annehme, dass sie gar nicht gelebt werden kann, weil der EU schlicht die materiellen, die finanziellen und sonstigen Voraussetzungen fehlen. Aber, um das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, die EU kann natürlich diesen Friedensprozess zwischen Washington und Moskau und Kiew, vergessen wir nicht, Zelensky hat Trump eingelenkt gegenüber. Er hat gesagt, ich bin dabei, die Europäer könnten diesen Friedensprozess zumindest verzögern, vielleicht zum Entgleisen bringen. Ob sie noch eine Eskalation, einen Weltenbrand heraufbeschwören können, das wage ich noch nicht zu befürchten. Aber in der heutigen Zeit müssen sie auch mit diesem Worst-Case-Szenario rechnen. Das heißt, es braucht hier ganz klar den Widerstand der Bürger, auch der Medien, und lassen Sie sich von dem nicht anstecken. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International, eine etwas längere, eine etwas ausführlichere Sendung aufgrund der sehr intensiven Nachrichtenlage, die wir in dieser Woche gesehen haben, einer historischen Woche, einer sehr aufgewühlten Woche, und man kann nur hoffen, dass sich die Emotionen bald etwas abkühlen, dass sich die Wogen glätten. Wir werden sehen, wir werden versuchen, hier natürlich auch durch hoffentlich rasiermesserscharfe Aufklärung die Dinge zur Kenntlichkeit zu bringen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen einen schönen Tag und einen guten Start ins Wochenende.